Bei Menschen verstehen wir unter Gewalt und Aggression den Einfluss auf einen anderen Menschen, ohne dass der seine Zustimmung gegeben hätte. Das ist so eine allgemeine Definition der Gewalt. Im Tierreich ist es natürlich etwas schwieriger, so zu definieren. Aber letztendlich ist es ein Angriff auf die Integrität eines anderen Organismus.
Wenn wir zunächst ins Tierreich blicken und die Menschen erstmal beiseite lassen, welchen Motivationen ganz grundsätzlich entspringen denn Aggressionen, beziehungsweise anders gefragt, welche Ziele werden durch ein aggressives Verhalten denn überhaupt verfolgt?
Bei der Aggression im Tierreich müssen wir zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die Ebene der Gewalt zwischen verschiedenen Arten und die Gewalt innerhalb einer Art. Also bei der Gewalt zwischen Arten denkt man zum Beispiel daran, dass Raubtiere andere Tiere erbeuten und dabei setzen sie natürlich Gewalt ein. Das heißt, hier ist Gewalt eine notwendige Maßnahme, um zu überleben, um an Beute zu kommen. Das ist natürlich eindeutig Gewalt. Also ein Zebra, das von einem Löwen gefressen wird, findet das garantiert nicht schön. Also da sehen wir eine evolutionär auch verständliche Ebene der Gewalt, die eigentlich kaum hinterfragt wird. Aber dass diese Thematik Gewalt gegen andere Arten ist bei den Raubtieren ausgeprägt, bei den meisten anderen Arten aber nicht. Es sei denn, dass sie in Verteidigung treten. Also wenn auch eine ansonsten friedliche Art bedroht wird, wenn die Nachkommen bedroht werden, auch dann können fast alle Arten aggressiv werden und sich wehren. Also hier sieht man sofort auch eine Ebene, die in jedem einleuchtet. Da ist Gewalt eine Strategie zum Überleben. Das wäre die eine Frage, wie das in der Natur entstanden ist. Anders ist es natürlich bei der Gewalt innerhalb derselben Art. Und auch da hat man inzwischen gute Hinweise drauf, wann sowas auftritt. Selbst bei friedlichen Arten sieht man plötzlich, dass auch Gewalt innerhalb einer Art auftreten kann, wenn die Nahrung knapp wird, also wenn der Kampf um Ressourcen geht, wenn die Geschlechtspartner knapp sind. Das sehen wir bei vielen Tieren, kämpfen die Männer darum, wer denn das Alpha-Männchen ist und eben manchmal auch das Thema Territorium, also Lebensraum. Also wenn der knapp wird, kann auch Aggressivität auftreten innerhalb der Art. Und dann gibt es Spezialthemen von Aggressivität innerhalb, wie Kindestötung, Geschwistermord, sexuelle Gewalt. Das sind so die Themen, die wir auch innerhalb der Art beobachten.
Und wenn wir jetzt erstmal ins Tierreich blicken, und da auf zwei Tiere näher eingehen, die uns Menschen nahe sind, nämlich die Menschenaffen, der Bonobo und der Schimpanse. Ja. Über die zwei Menschenaffen sagen Sie in einem Vortrag, dass die eben genetisch sehr eng mit dem Menschen verwandt sind. Und man beobachtet da bei den Bonobos und Schimpansen ganz unterschiedliche Aggressionsverhalten. Können Sie bitte auf diese zwei Arten von Affen eingehen und skizzieren, welche Rolle Aggression unter Schimpansen einerseits und Bonobos andererseits spielt?
Also zunächst einmal, die Evolutionsforschung hat gezeigt, dass seit etwa 6 Millionen Jahren ein gemeinsamer Vorfahre bestand für die Linie, die zum Menschen führte und zu der Linie, die zu dem Bonobos und Schimpansen führte. Deshalb lag auch die Herkunft dieses Vorfahrs lag in Afrika. Das ist wohl ziemlich geklärt. Bonobo und Schimpanse hat man lange Zeit für eine Art gehalten, nämlich für Schimpansen. Erst vor wenigen Jahrzehnten hat man erkannt, dass Bonobos eine andere Art sind, aber ganz nah verwandt mit dem Schimpansen. Und hier geht man davon aus, dass es gemeinsame Vorfahren vor 1 Million Jahre gab. Das ist also erstmal das evolutionäre Szenario. Das heißt, wir haben mit großer Wahrscheinlichkeit viele Gene gemeinsam mit den Menschenaffen. Man muss natürlich sehen, dass die nächste Stufe vorher waren die Gorillas, mit denen wir auch relativ nah verwandt sind. Das ist die Ebene der Evolution. Wenn wir uns Gewalt anschauen bei den Primaten, also den Menschenaffen, dann stellen wir fest, dass dieser Zweig im Tierreich, also bei den Säugetieren, ein Zweig ist, bei dem Gewalt und Aggression vergleichsweise häufig vorkommt. Also häufiger als zum Beispiel bei Huftieren oder bei Walen. Also das ist eine Beobachtung, die Evolutionsbiologen gemacht haben. Wenn wir uns jetzt Schimpanse und Bonobo anschauen, so gibt es im Aggressionsverhalten deutliche Unterschiede. Schimpanse ist relativ aggressiv, relativ gewalttätig, wenn Bonobos vergleichsweise friedlich sind. Jetzt muss man immer sehen, wann taucht Gewalt bei Schimpansen auf. Schimpansen leben sozial in Gruppen zusammen Und dieses Zusammenleben ist in der Regel friedfertig. Aber es kann durchaus zu Streitigkeiten kommen, insbesondere dann, wenn es Rangkämpfe gibt, also wenn die Männchen darum kämpfen, wer ist das Alpha-Tier einer Gruppe, dann kämpfen die miteinander und üben Gewalt aus. Gewalt wird ausgeübt, wenn die Nahrung knapp wird oder wenn sie um Nahrung gestritten wird. Und was man bei Schimpansen auch gesehen hat, Schimpansen leben als Gruppe zusammen und gehen manchmal mit benachbarten Schimpansengruppen ziemlich aggressiv um. Sie können also auch Krieg führen, andere Schimpansen erbeuten und dann auffressen. Also da sehen wir plötzlich also eine sehr dramatische Entwicklung der Gewalt. Beim Bonobo ist es relativ anders. Die sind vergleichsweise friedlich in der Gruppe. Was man aber beobachtet hat, dass Bonobos sehr häufig Aggressivität dadurch unterdrücken, indem sie sexuelle Kontakte haben. Und zwar ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht. Also Männer mit Frauen, Frauen mit Frauen, Frauen mit Kinder, Männer mit Kinder. Also durch die Bank weg. Also da hat die Evolution einen Weg gewählt, wie Aggression in den Griff zu bekommen ist. Also das ist wohl ziemlich geklärt. Also zwei völlig unterschiedliche Entwicklungslinien. Bei den einen Aggressivität sichtbar und bei den anderen unterdrückt.
Wenn man jetzt die Menschheitsgeschichte sich anschaut und vom Homo erectus über verschiedene Zwischenstadien bis heute dem modernen Menschen in einem kapitalistischen, fast global kapitalistischen Zusammenhang, wie hat sich denn das aggressive Verhalten entwickelt? Kann man da irgendwelche Kontinuitäten kennen, was der Umgang mit aggressivem Verhalten seitens der Menschen angeht?
Wir stammen evolutionär aus einem Zweig, in dem Gewalt in dem Kontext, wie ich eben erwähnt hatte, also Ressourcenknappheit, Nahrungsknappheit, Partnerknappheit, durchaus vorhanden ist. Das heißt, wir können genetisch davon ausgehen, dass es sowas wie Gewaltgene gibt, die auch bei uns vorhanden sind. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie hat sich Gewalt im Zuge der Menschheitsgeschichte entwickelt? Da gibt es also ganz spannende Tendenzen, denn es zeigt sich, dass wir Menschen erstmal soziale Lebewesen sind. Wir sind aber gleichzeitig auch extrem kooperative Lebewesen und wir sind sehr hilfsreich altruistische Lebewesen. Und da unterscheiden wir uns schon von unseren nächsten Verwandten, die zwar auch sozial und zum Teil kooperativ sind, aber wenig altruistisch, so wie wir es sind. Und jetzt gibt es eine spannende Hypothese von Steven Pinker, einem amerikanischen Psychologen und Soziologen, auch Evolutionsbiologen, der gesagt hat und geprüft hat, wie hat sich denn die Gewalt in den letzten 100.000 Jahren bei uns Menschen verändert. Und da kommt zu der steilen Hypothese, dass die Gewalt von den Jägern und Sammlern zur modernen Zivilgesellschaft zurückgegangen ist, und zwar dramatisch zurückgegangen ist. Das ist im Moment etwas überraschend, aber der Befund ist so, man hat also nachgeprüft, wenn man Knochenfunde hat von Jägern und Sammlern oder von indigenen Stämmen, die noch nicht zivilisiert sind, dass doch die Todesrate und die Gewaltrate an Knochen relativ hoch ist. Man geht zum Teil aus von Gewaltraten von 10%, 20%. Das heißt also 10-20%, insbesondere der Männer, starben durch Gewalteinwendung. Bei den Schimpansen liegt der Faktor sogar bei 30-40%. Dagegen, wenn wir eine moderne Gesellschaft anschauen, ist die Gewalt in der Größenordnung auf 100.000 Menschen kommen im Jahr 5-10 Menschen durch Gewalt ums Leben. Also ist deutlich reduziert. Jetzt hat man natürlich, wenn man die Medien schaut, das gegenteilige Einblick. Man hat das Gefühl, Gewalt nimmt ständig zu. Aber was wir dabei vergessen ist, dass wir heute in den Medien von Gewalt erfahren, die irgendwo auf der Erde passieren. Und wir vergessen, dass wir inzwischen 7 Milliarden Menschen sind. Das heißt, bezogen auf die gesamte Population der Menschen ist die Gewalt tatsächlich in den Zivilgesellschaften deutlich reduziert. Also das ist ein spannendes Phänomen, was also heftig diskutiert wird, weil natürlich das Argument ist, aber wir haben natürlich die großen Kriege. Das ist richtig, bei denen Millionen Menschen umkommen, die führen kurzfristig zu einer Veränderung des Bildes. Das heißt, trotz allem scheint also die These von Steven Pinker zu stimmen, dass im Zivilisationsprozess Gewalt zurückgegangen ist.
Kann ich da eine kurze Verständnisfrage stellen, nämlich wie Pinker Gewalt definiert? Denn ich dachte jetzt gerade an viele Prozesse, die Menschen vielleicht tatsächlich in existenzielle Nöte treiben und die man vielleicht schon als gewaltvoll beschreiben könnte, die aber nicht in der Gestalt auftreten, dass ein Mensch einen anderen Menschen qua der baren Hand umbringt oder Schaden zufügen möchte.
Das Thema Gewalt bei Pinker ist also tot. also das heißt Mord und Totschlag. Das ist das Argument bei Pinker. Er sagt, also Mord und Totschlag ist rückläufig. Andere Gewalt oder Aggressivität, darüber äußert er sich weniger. Also die ist natürlich da und wir wissen auch bei Menschen abrufbar unter Stressbedingungen, Schmerzbedingungen, manchmal Erkrankungen, Drogennahme. Also Aggressivität als solche ist bei uns Menschen immer noch zumindest latent vorhanden und kann jederzeit ausbrechen. Das ist ein anderes Thema, Aggressivität und Gewalt. Also Gewalt bezeichnet Pinker also das, Gewalt mit Aggressivität mit Todesfolge. Und das ist das, was er auch nachprüfen kann, wenn er sagt, wir schauen uns die Knochen an von Jägern und Sammlern oder von Gesellschaften von 10.000 Jahren oder 5.000 Jahren. Das ist das, was man messen kann, wo man gucken kann, wie viele Gewaltspuren sind denn an den Toten zu sehen.
Sie sagten ja jetzt über die Menschen, wir seien soziale Wesen und kooperativ. Wie gestaltet sich denn der Umgang mit der Aggressivität unter der eigenen Art zum einen bei Menschen? Weil da denke ich daran, dass wir hierzulande zumindest klar eine juristische Ebene haben. Sie haben diese Begriffe Mord und Totschlag schon genannt. Wir haben Gerichte, die entscheiden, ob jemand schuldig ist und welche Sanktionen dem oder derjenigen, die eben der Aggressor, die Aggressorin war und anderen geschädigt hat, wie mit dem umgegangen wird. Am Beispiel von Bonobo und Schimpanse haben Sie ja schon dargelegt, eben, dass der Umgang mit der eigenen Aggressivität sehr unterschiedlich ist. Aber Sie sagten auch diese, zumindest die Bonobos, sind sehr sozial. Gibt es jenseits des Menschen andere Lebewesen, die, wenn sie Aggressionen untereinander beobachten, auch den Aggressoren oder die Aggressoren ja ein Stück weit sanktionieren für dieses Verhalten?
Wir haben auf der einen Seite Gewalt als evolutionäre Linie, auf der anderen Seite aber auch das Thema der Kooperativität und des Altruismus. Das sind so die Gegenspieler. Und was wir beobachten, ist, dass beim Menschen das Thema Kooperativität und vor allem Altruismus ganz stark sich ausbreitet, auch im Zivilisationsprozess. Also wir sind deutlich mehr altruistisch als Schimpansen. Und das Interessante ist, dass wir altruistisch sind, also anderen helfen, nicht nur innerhalb der Verwandtschaftsgruppe, das ist bei allen Tieren so, sondern dass wir auch altruistisch sind außerhalb der Verwandtschaftsgruppe. Dass wir auch andere Menschen als unseren Nächsten betrachten, dem wir helfen. Also das Bibelwort, helfe deinem Nächsten wie dir selbst. Das ist also eine kulturelle Entwicklung, dass wir also auch im Zuge der Kulturevolution Merkmale gefördert haben, die dem sozialen Kontext helfen. Und umgekehrt haben wir im Zuge der Zivilisation versucht, Gewalt zu reduzieren. Das Bibelgebot, du sollst nicht töten, ist ja nur ein Beispiel dafür. Das heißt, und dass wir natürlich dann im Zuge der Zivilisation die ganzen juristischen Prozesse eingeführt haben, um Gewalt möglichst zu reduzieren. Auch in der Erziehung versuchen wir, Gewalt zu reduzieren. Also wir haben als Mensch durchaus eine ganze Menge, wir haben erkannt, wie gefährlich Gewalt ist und versuchen es also mit vielen Maßnahmen in der Gesellschaft zu reduzieren. Das haben Tiere in der Form natürlich nicht. Und dann gibt es natürlich ein Thema, was ich in meinem Vortrag angesprochen habe. Möglicherweise sind auch Selektionsprozesse am Werk. Also wir wissen, dass bei den Hunden, die stammen von Wölfen ab, Wölfen waren sehr aggressiv und durch Domestikation, also durch Auswahl der mehr friedlicheren Tiere und durch Züchtung dieser friedlichen, kann man innerhalb von wenigen Generationen vom aggressiven Phänotyp zum etwas freundlichen Phänotyp kommen. Und jetzt gibt es auch da eine Hypothese, dass wir Menschen uns vielleicht selbst domestiziert haben. Dass wir also im Zuge der Evolution eigentlich, und das waren wahrscheinlich, hat Darwin schon festgestellt, wahrscheinlich die Frauen waren, die nicht den hochaggressiven Mann genommen haben, sondern den kooperativen, altruistischen und weniger aggressiven Mann. Und dass auf diese Weise auch das Gewaltpotenzial bei uns Menschen rückläufig ist. Das ist eine der weiteren Hypothesen, die im Raum stehen.
Sie haben ja schon gesagt, dass aggressives Verhalten also genetisch bedingt ist, sozusagen ein Stück weit. Ja. Trotzdem kann ich nicht so recht glauben, dass wir das natürlich uns auch abschauen von unserer Umwelt. Wie erlernen denn aus biologischer Perspektive Kinder aggressives Verhalten und Umgang damit?
Das ist klar, wir Menschen sind natürlich keine reinen Genwesen. Wir haben natürlich genetische Anlagen, aber unsere Umwelt prägt uns ungemein. Man kann aggressives Verhalten auch durch Erziehung sanktionieren und reduzieren. Man kann es auch fördern. Das zeigen eigentlich alle Experimente, die die Menschheit gemacht hat. Also deshalb ist es natürlich auch eine der Aufgaben der Kulturgesellschaft, eben auch in der Erziehung Gewalt zu definieren, Gewalt negativ zu belegen und versucht, Gewalt zu vermeiden. Aber das gelingt uns natürlich nur mit Maßen. Also man braucht nur einfach, und das erwähne ich in Vorträgen immer, wenn man mal in ein Fußballstadion am Wochenende schaut, dann sieht man plötzlich eine Masse an Aggressivität freigesetzt von ansonsten sehr zivilisierten Menschen. Das ist also latent, ist das immer noch da, aber es ist bei uns irgendwo kanalisiert in besondere Handlungsräume, sodass im täglichen Leben Gott sei Dank Gewalt kein so Riesenthema ist.
Interessanterweise, Sie sagen jetzt kanalisiert, aber ich würde auch sagen, ein Stück weit akzeptiert, ne? Also ja, offenbar gibt es eine Akzeptanz oder ein Wissen darum, dass Aggressionen angestaut werden und dass es wahrscheinlich gut ist, genau den Leuten jetzt die Sublimierungsmöglichkeiten, will ich sie mal nennen, zu nehmen, weil sie dann eben irgendwie anderswo vielleicht sich so verhalten würden.
Das war so die Idee von Konrad Lorenz, der gesagt hat, es ist ganz gut, wenn die Männer ins Stadion gehen können und da ihre Aggression loswerden können. Wird natürlich sehr unterschiedlich interpretiert, aber das war so Konrad Lorenz vor 40 Jahren, der sowas gesagt hat.
Genau, ein Gegenspieler sozusagen zu Konrad Lorenz war ja Erich Fromm, der mit seiner Anatomie der menschlichen Destruktivität Lorenz' Thesen dazu, dass eben Aggressionen im Menschen läge und da es auch keinen drumherum kommen gibt, also dezidiert widersprochen hat. Und Erich Fromm schreibt in diesem Buch, dass die Lust an Zerstörung etwas sei, was nur auf den Menschen zutrifft. Also bei Tieren wertet er aggressives Verhalten untereinander als Spiel, das kein unmittelbares Ziel verfolgt. Und genau, bei Menschen, da sagt er, das ist dass die Lust am Quälen anderer Artgenossen, das ist eine ausschließlich menschliche Eigenschaft. Was sagen Sie denn, Herr Wink, dieser These?
Das ist natürlich was Wahres dran, was der Fromm gesagt hat. Aber was er damals noch nicht wusste, ist eben das Verhalten der Schimpansen in der Natur. Das ist ja erst durch Jane Goodall und andere danach erst gekommen. Und da zeigt sich, dass Schimpansen innerhalb der Gruppe im Regelfall friedlich sind. Gut, da gibt es natürlich auch, wenn das Alpha-Männchen ausgetauscht wird, Aggressivität gegen die Kinder und alles Mögliche. Aber man hat auch festgestellt, dass die Schimpansen plötzlich auf Jagd gehen auf andere Schimpansen, also auf benachbarte Gruppen. Und dann also extrem brutal sind, auch quälen und alles Mögliche machen. Das hat man einfach nicht glauben können. Das heißt also, das relativiert das Frommsche Argument, dass es nur bei uns Menschen so ist. Möglicherweise sind die Wurzeln tiefer.
Na, wobei man könnte ja bei diesen Schimpansen, die jetzt wo Schimpansengruppen gegen andere Schimpansengruppen kämpfen, könnte man ja trotzdem dem noch irgendwie unterstellen, dass es um territoriale Streits oder sowas ginge.
Ja, aber gut, aber da geht es aber zum Teil natürlich auch schon um richtig Brutalität zu, also was man da gesehen hat an Szenen. Gut,
ja, ich dachte,
natürlich als Menschliche sich schwer zu interpretieren, aber die sind schon ziemlich brutal.
Ja, ich dachte jetzt vor allem an eine Beobachtung, die ich mal machen konnte in unserem Garten, dass ein Kater eine Maus gefangen hat und die eben nicht zu Tode brachte, sondern also das sah eben aus wie ein Spiel. Der hatte kein Interesse dran, diese Maus zu essen oder zu töten, sondern der hat die eben immer wieder laufen lassen.
Die Beobachtung kennt man leider, ja.
Genau. Und da würde ich sagen, jetzt quasi als Laie einfach, beobachtende Laien, der spielt mit einem Tier und der hat quasi Spaß dabei ein Stück weit, fühlt sich unterhalten, wie auch immer, Zeitvertreib. Dabei mit einem anderen Tier, dem anderen Tier Gewalt sozusagen.
Das ist richtig, ja. Aber wahrscheinlich nicht, da würden wir dem Kater nicht unbedingt der Absicht unterstellen. Er spielt gerne.
Das ist richtig.
Dass er dabei die Maus zu Tode ängstigt, das ist, glaube ich, eher eine andere Seite. Aber ich glaube nicht aus Absicht. Und da ist natürlich schon richtig, was Fromm gesagt hat: Wir Menschen können extrem sadistisch sein und mit Absicht andere quälen. Das scheint wiederum tatsächlich ein Thema sein, was bei Menschen da ist.
Naja, jetzt haben wir ja schon Fromm am Wickel, Lorenz haben Sie genannt. Auf diese Frage, woher Aggressionen vor allem auch bei uns Menschen kommen, da haben ja ganz unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen verschiedene Antworten drauf. Inwiefern gibt es denn bezüglich dieser Thematik, also der Aggression unter Menschen, interdisziplinäre Ansätze?
Also sagen wir mal so, der Ansatz, den ich jetzt diskutiere, ist der Ansatz der vergleichenden Evolutionsbiologie. Man schaut sich den Stammbaum der Tiere an und wir wissen, wir Menschen sind in dem Stammbaum drin. Und dann schaut man an, wo ist Aggressivität oder Aggression oder Gewalt ausgeprägt. Das gab vor ein paar Jahren Arbeit, das war in Nature, wo man genau geprüft hat, da stellt man fest, dass der Ast, der zu den Primaten führt, im Tierreich tatsächlich der Affen, wo am meisten Gewalt auftritt. Und da das über verschiedenste Arten geht, kann das eigentlich nur eine genetische Komponente oder eine phylogenetische Komponente haben. Das heißt, da ist die Argumentation, wir Menschen kommen eigentlich aus einem Lebensast, in dem Gewalt angelegt wurde. Das ist natürlich anders, als wenn ich das von der Soziologie aus betrachte und nur den Menschen im Blick habe. Also diese Diskussion macht es natürlich immer schwierig, die verschiedensten Disziplinen. Die Naturwissenschaftler und die Kulturwissenschaftler haben da komplett andere Ansichten. Der Kulturwissenschaftler kann den Kulturvergleich machen. Der kann vergleichen indigene Völker mit Zivilisierten, kann da ihre Schlüsse ziehen. Aber auch da gibt es natürlich unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich denke an Margaret Mead, die vor 100 Jahren gesagt hat, in indigenen Bevölkerung ist keine Gewalt vorhanden. Aber es gibt andere, die gezeigt haben, da kann es extrem gewalttätig sein. Aber es ist immer sehr unterschiedlich, aus welcher Perspektive und in welchem Zusammenhang ich was betrachte.
Wenn wir jetzt wieder zurückkehren zu Ihrer Disziplin, zur Biologie, wohin geht's denn mit der Aggressionsforschung zurzeit? Also welche Fragen sind gerade ganz akut sozusagen, die bearbeitet wird und vielleicht auch was freuen Sie sich in der Richtung auch noch in Zukunft zu forschen?
Gut, ein generelles Thema in der modernen Biologie ist natürlich die Frage, wie weit werden unsere ganzen Merkmale, unsere Krankheiten durch unsere Genome kodiert. Bei den Krankheiten sind wir schon relativ weit. Wir wissen aber auch natürlich, dass viele unserer Verhaltensweisen, auch bei Tieren, müssen eine genetische Komponente haben. Und jetzt die große Frage, wie sehen denn die Gene aus, die zum Beispiel aggressives Verhalten oder fürsorgliches Verhalten, empathisches Verhalten und vieles andere mehr. Wie geht das genetisch? Wie wird das gesteuert? Wir wissen, es müssen Gene sein, die müssen neuronale Strukturen in unserem Gehirn steuern, sodass Netzwerke entstehen, sodass ein Verhaltenskontext abgerufen werden kann. Und das ist so eine der großen Fragen, wie das mechanistisch passiert. Wir wissen, es müsste so sein, aber wir wissen nicht genau, wie es geht. Also das ist so die große Thema, wie kann ich vom Genom zum Verhalten kommen. Wir wissen gleichzeitig auch, dass das Ganze flexibel ist durch Umwelt, beeinflusst werden kann. Also das heißt, es ist also nicht nur Genetik, sondern auch Umwelt. Also die Engländer sagen, es ist nicht nur Nature, sondern auch Nurture. Also das beides zusammen, das sind die großen Herausforderungen, das zu verstehen.